Da ist etwas faul, so habe ich mal heute das Thema genannt. Und ich glaube, wir kennen es alle, dass man irgendwo, irgendwann die Kühlschranktür aufmacht und so hinten in der letzten Reihe was entdeckt, was so ganz in Vergessenheit geraten ist. Ja, irgendwie was, was man irgendwann mal eingetuppert hat, ne, so dachte, ach, das Mittagessen, das essen wir morgen oder übermorgen und dann wurde aus übermorgen in 2 Wochen. Und so sieht das Essen dann am Ende auch aus. Wenn du dann auf einmal diese Dose findest, du fragst dich, okay, was ist da hinten in Vergessenheit geraten? Und du machst es auf und siehst, dass das, was mal so gut war, das, was so gut geschmeckt hat, wo du so viel Zeit rein investiert hast, ja, weil du dich ja an den Herd gestellt hast und gekocht hast, für dich persönlich, für deine Lieben. Und auf einmal kannst du nichts anderes mehr machen, als es einfach wegschmeißen. Weil es nicht mehr genießbar ist. Das, was mal so Gutes da drin gesteckt hat, das ist umgeschlagen, etwas, was kaputt ist, was einfach dir nicht mehr bekömmlich ist. Und letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie schwierig das für Hannah war, in der Beziehung zu ihrem Mann Elkanah und der zweiten Ehefrau Penina, damit zurechtzukommen, dass sie kinderlos bleibt. Aber Gott hat sie da herausgeholt und hat ihr am Ende diesen Sohn geschenkt, Samuel. Und Hannah hatte das Gelübde abgelegt, dass sie gesagt hat, Gott, wenn du mir dieses Kind schenkst, dann will ich es dir wirklich geben. Und dazu hat Hannah auch gestanden, sie hat es Eli, dem Priester, überlassen und sie und Elkanah sind wieder nach Hause gegangen. Und genau da knüpft es jetzt an. Es geht um dieses Aufwachsen von Samuel dort in dem zweiten Kapitel von 1. Samuel, wie Samuel diese ersten Zeiten, diese ersten Jahre erlebt hat in der Beziehung zu Eli und auch in der Beziehung zu Gott sowie den Söhnen von Eli. Und dazu möchte ich euch am Anfang mal 2 Verse lesen aus 1. Samuel 2. Elkanah, er kehrte nach Rama in sein Haus zurück. Der Junge aber diente Jahwe unter der Aufsicht des Priesters Eli. Elis Söhne aber waren boshafte Männer. Sie kannten Jahwe nicht. In diesem Kapitel geht es letztlich um 4 Personen. Einmal um Samuel, um Eli und die beiden Söhne von Eli. Wir haben hier zunächst Samuel. Samuel, über den gesagt wird, der Junge aber diente Jahwe. In ganz jungem Alter muss er Vater und Mutter verlassen. Die Familie zieht wieder weg und er muss alleine zurechtkommen, dort bei Eli und seinen Söhnen. Er steckt auf einmal in einer ganz neuen Familiensituation. Aber das, was er dort eben auch kennenlernt, ist eben, wie es aussehen kann, wenn ein Leben zur Ehre Gottes gelebt wird, wenn man Gott dient. Und da hat er Eli als Priester, als Lehrmeister, als geistlichen Vater, der ihn da letztlich heranführt. Und über Samuel wird gesagt, er diente Jahwe ganz von Anfang an, als er dort angekommen ist, in dieser neuen Familie. Und im Gegensatz dazu werden Hophni und Phinehas benannt, das sind die beiden Söhne von Eli, und über sie wird gesagt, sie waren bösartig, sie kannten Jahwe nicht. Und das muss man sich mal vorstellen, sie wachsen ja im gleichen Haushalt auf. Ja, sie haben noch viel mehr Zeit, ja die Jahre zuvor schon mit Eli verbracht. Und somit hätten sie ja genauso auch kennenlernen können, was es bedeutet, Gott, dem einzig wahren Gott Israels, zu dienen. Aber das, was über sie gesagt wird, ist, sie entwickelten sich schlecht. Sie entwickelten sich bösartig, ins Bösartige hinein, weil sie Jahwe nicht kannten. Es war für sie einfach halt so die Praxis ihres alten Vaters. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, ja, der ist halt mittlerweile so ein bisschen grau geworden. Ja, der soll mal seinen Traditionen, seinen Formen, die er so von klein auf in die Wiege gelegt bekommen hat, nachgehen. Aber für uns, das ist nicht unser Weg. Selbst wenn wir im ganzen Volk als die Söhne Elis, die Söhne des Priesters gelten, für uns ist das nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und anscheinend ist es ein ganz wichtiger Faktor in dieser Entwicklung, dass sie nie an diesen Punkt gekommen sind, dass sie Jahwe kennengelernt haben. Dass sie Gott wirklich als den kennengelernt und erkannt haben, der er wirklich ist. Nämlich der allmächtige Gott, der sich den Menschen annehmen möchte, der für die Menschen da sein will, der das Leben in diesem Fall hier zu dieser Zeit mit dem Volk Israel vor allem gehen wollte. Und bei Samuel, er war eben der Junge, der Jahwe diente. Aber interessanterweise, ein Kapitel später wird nämlich Folgendes über Samuel gesagt. Da wird gesagt, Samuel hatte Jahwe noch nicht kennengelernt und seine Stimme noch nie gehört. Das ist im nächsten Kapitel, wo Gott anfängt, zu Samuel zu reden. Und dort wird über Samuel das gleiche gesagt wie über diese Söhne von Eli, dass auch er Jahwe nicht wirklich kannte. Sondern das, was er kennengelernt hatte, war, wie man Gott dient. Wie man das tut, was richtig ist in den Augen Gottes. Aber diese weitere Stufe, Gott in dem Ganzen auch kennenzulernen, als den zu erkennen, der er wirklich ist, auch das hatte Samuel bis zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Einführung hier in diese Geschichte um Samuel, weil auch für uns sich, glaube ich, die Frage gestellt, wie, in welchem Umfeld sind wir so groß geworden? Haben wir dort gelernt, was es bedeutet, ein Leben für Gott zu führen? Haben wir gelernt, was man als Christ so Gutes tut in den Augen Gottes? Und wie sind wir damit umgegangen? Und sind wir überhaupt mal an den Punkt gekommen, dass wir sagen können, ja, ich habe meinen Gott wirklich kennengelernt. Ich weiß wirklich, wer mein Gott ist. Ich kenne meinen Gott. Ganz spannende Frage, hier schon zu Beginn dieser Geschichte. Weiter geht's dort, dann wie sich das geäußert hat, dass die beiden Söhne von Eli gesagt haben, wir kennen Gott nicht, wir wollen ihn auch nicht kennenlernen und es interessiert uns auch nicht, was Gott wichtig ist. Die Priester, sie hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Diener zu jedem aus dem Volk zu schicken, der ein Schlachtopfer brachte. Während das Fleisch für das Opfermahl noch kochte, kam der Diener mit einer 13-kigen Gabel in der Hand und stieß damit in den Tiegel, den Kessel, die Pfanne oder den Topf. Und alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm er den Leuten weg. So machten sie es mit allen Israeliten, die nach Schilo kamen. Und jetzt kamen sie sogar schon, bevor man das Fett auf dem Altar verbrannt hatte, und sagten zu den Opfernden, gib Fleisch zum Braten für den Priester. Er will kein gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern nur rohes. Und wenn der Mann entgegnete, man muss doch erst das Fett zum Rauchopfer verbrennen, dann kannst du dir nehmen, was du willst, erwiderte der Diener. Nein, sofort gibst du es her, sonst nehme ich es mit Gewalt. Und die Schuld der jungen Männer, sie wog schwer vor Jahwe, denn sie verachteten die Opfer, die ihm gebracht wurden. Die Schuld der jungen Männer, dieser Söhne von Eli, sie wog schwer vor Gott. Weil sie angefangen haben, diese Machtposition, in der sie sich befunden haben, als Priestersöhne, ja hier werden sie sogar explizit auch als Priester benannt, sie haben dieses Amt, was ihnen übergeben wurde, was einzig und allein dafür geschaffen wurde, damit Gott gedient werden kann, damit das Volk immer wieder auch weiß, wie sie Gott begegnen können, wie sie ihre Opfer Gott darbringen können. Das missbrauchten sie, weil sie den Blick komplett verloren hatten, wofür sie eigentlich da sein sollten. Sie missbrauchten ihre Position und sagten, nein, wir nehmen uns das, wovon wir überzeugt sind, dass es uns auch gehören sollte. Sie haben den Hals nicht voll gekriegt, könnte man auch sagen. Eigentlich hatte Gott das alles so gut eingerichtet, dass die Priester und die letztlich zum Dienst an Gott freigestellt waren, dass sie vom ganzen Volk mit versorgt wurden, indem 10% der Abgaben oder ihre Einkünfte wurden von dem Volk abgegeben, damit diese Priester mit versorgt waren. Sie hätten sich gar keine Sorgen machen müssen. Aber das galt für sie eben nichts und so setzen sie sich darüber hinweg und sagten, nein, ich nehme mir das, was ich will. Und selbst wenn das bedeutet, dass ich Gewalt anwenden muss, damit ich an mein Ziel komme. Und der zweite Aspekt, der hier drin liegt, ist, dass sie ja verhindern, dass diese Opfergaben, diese Opfer, die verbrannt werden sollten, ja, sie verhinderten damit auch, dass Gott die Ehre gegeben werden kann. Weil hier hatten wir ja gerade die Situation, dass die Leute, die nach Shiloh kamen, um zu opfern, gerne etwas verbrennen wollten, damit der Rauch zu Gott aufsteigt, womit deutlich wird, wir wollen dir einfach danken, wir wollen dich ehren, wir wollen dich anerkennen als den einen wahren Gott. Und sie sagten ihnen nein. Du kannst machen, was du willst, aber hier geht es jetzt nicht darum, diesem Gott zu opfern und ihm die Ehre zu geben, sondern hier geht es einzig und allein um uns. Sie waren so stark von sich selbst überzeugt und rückten sich so sehr in den Mittelpunkt und sagten, nee, stopp, es geht wirklich nur noch um das, was uns wichtig ist. Und ihr als Volk, ihr müsst das tun, was wir sagen. Ja, also verdrehen komplett das, wozu sie eigentlich eingesetzt worden sind. Und bringen damit letztlich ja, auch Gott gegen sich auf. Und weiter geht es dann, dass über Samuel gesprochen wird. Ja, es wird immer wieder so ein bisschen gegenübergestellt. Hier, was taten die Söhne von Eli und hier, was tat Samuel? Von dem wir ja gerade schon gelesen haben, ja, er diente Gott. Und hier steht dann weiter, Samuel aber tat seinen Dienst vor Jahwe, ein Knabe, der ein leinendes Priestergewand trug. Und seine Mutter machte ihm jedes Jahr solch ein kleines Obergewand und brachte es mit, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opferfest hinaufzog. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau, Jahwe gebe dir noch andere Kinder von dieser Frau, sagte er, anstelle des einen, den sie von Jahwe erbeten hat. Und dann ging sie nach Hause zurück. Jahwe nahm sich Hannas an, sie wurde noch mehrmals schwanger und bekam noch 3 Söhne und 2 Töchter. Samuel aber wuchs bei Jahwe auf. Samuel orientierte sich an dem, was Eli ihm beibrachte, was es bedeutet, ein Leben zu führen für Gott. Und so wie gerade ein Fazit unter dem Lebenswandel von den Söhnen Elis gezogen wurde, ja, dass sie Schuld vor Gott auf sich luden, wird hier auch ein Fazit unter das Leben Samuels gelegt, wo gesagt wird, und er wuchs weiter bei Jahwe auf. Er lernte weiter, was Gott wirklich wichtig war, wo es drauf ankommt im Leben, wie das Leben als Priester oder wie das Leben einfach verschrieben für Gott aussehen sollte. All das lernte er und er richtete sich danach. Und das finde ich eine unglaublich herausfordernde Gegenüberstellung. Weil ich mich dabei auch hinterfrage, okay, in welcher Familie bin ich aufgewachsen? Jetzt haben einige von euch schon meine Eltern kennengelernt über die Jahre. Meine Geschwister jetzt noch nicht so sehr. Aber es ist doch spannend, was man mit all dem tut, was einem so ein bisschen im Laufe des Lebens an die Hand gegeben wird. Immer wieder steht man in der Entscheidung, ist das jetzt wichtig für mich oder ist es nicht wichtig für mich? Wie gehe ich mit all den Impulsen um, die ich über den Glauben und über Gott erhalte? Über das, wie Gott sich das Leben gewünscht hat? Ist es etwas, was für mich einen Wert hat? Oder ist es etwas, was ich für mich nicht wirklich sehen kann, weil ich Gott vielleicht sogar ein Stück weit misstraue? Oder einfach einen anderen Blick auf diese Situation habe? Und so ist es, glaube ich, echt spannend, wenn man dann mal in einzelne Lebensbereiche hineinguckt und sich überlegt, okay, wie sieht das ja, bei ganz einzelnen Lebensfragen aus. Ich habe mich diese Woche dabei erwischt, oder war es letzte Woche. Wir unterstützen Missionare und die haben jetzt gesagt, sie werden jetzt erstmal einen anderen Weg einschlagen und wir können die Unterstützung ja, aussetzen, beziehungsweise sind nicht mehr auf Unterstützung angewiesen. Und mein erster Gedanke war, oh super, dann habe ich ja jetzt monatlich wieder mehr Geld auf dem Konto. Das war mein erster Gedanke. Weil ich dachte, ja, ich meine, mehr Geld kann man doch immer haben. Aber dieser Gedanke, dass ich mich ja an einem Punkt entschlossen hatte oder wir uns entschlossen hatten, dieses Paar auf ihrem Weg auch so zu begleiten, dass sie auch finanziell versorgt sind, das rückte für mich komplett nach hinten, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auch meinen Teil, ich möchte Großzügigkeit leben, ich möchte den Teil, den Gott mir gegeben hat, auch wieder zurückgeben in sein Reich. Das ist total wieder in den Hintergrund gerückt. Weil wir so schnell in diesen Gedanken drin sind, ja, was dient in erster Linie mir? Und da brauchen wir, glaube ich, immer wieder eine neue Ausrichtung, zu sagen, okay, nee, Gott, ich will immer wieder neu danach fragen, was dir wichtig ist. Ich will immer wieder neu mein Vertrauen auf dich setzen, wie in diesem Fall, dass du der Versorger bist. Ich will dir vertrauen, dass du selbst sensible Seiten in meinem Leben absolut im Griff hast. Aber das braucht halt viele, viele auch kleine wie auch große Entscheidungen. Und dann tritt Eli auf den Plan. Er bekommt mit, dass die Söhne nicht Jahwe dienen, Gott dienen, so wie es Samuel tut, sondern es hat sich rumgesprochen, dass da einiges im Argen liegt. Hört auf damit, sagt Eli, hört auf damit, meine Söhne. Es ist nicht gut, was man im Volk Jahwes über euch verbreitet. Also die Gerüchteküche brodelt. Es ist ganz klar, da läuft vieles falsch. Und ich habe jetzt 3 Verse übersprungen. Da wird noch weiter ausgeführt, was die Jungs noch so gemacht haben. Wir haben dann geguckt, welche Frauen so vor dem Zelt Gottes so sind und haben angefangen, mit ihnen zu schlafen, haben da rumgehurt und so haben sie ganz viele Wege eingeschlagen, wo eigentlich ganz klar war, das ist eigentlich nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Und Eli sagt zu ihnen, hört auf damit. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, wird Gott über ihn entscheiden. Wenn aber jemand gegen Jahwe sündigt, wer soll dann noch für ihn eintreten? Doch sie hörten nicht auf ihren Vater, denn Jahwe war entschlossen, sie zu töten. Samuel aber wuchs zu einem jungen Mann heran, der Gott und den Menschen gefiel. Eli geht zu seinen Söhnen und ihm ist ganz klar bewusst, dass so einige Dinge da schief laufen. Und was er macht ist, er spricht sie darauf an und sagt, hey, hört auf damit. Es ist jetzt mal gut, wir müssen jetzt hier mal eine Grenze wahren. Und dann kommt etwas, was eigentlich unvorstellbar war in der damaligen Kultur, nämlich, dass sich die Söhne gegen den Vater aufgelehnt haben. Heute würde ich sagen, in unserer Kultur ist das immer noch nicht so das Gelbe vom Ei, aber bei weitem nicht so problematisch angesehen wie in der damaligen Zeit. Der Vater, er war das Familienoberhaupt. Er war der Vorsteher der ganzen Familie, der ganzen Sippe. Und sein Wort hatte Macht. Ich fand das so beeindruckend, wenn man in andere Kulturen heute noch reinguckt, da ist das bis heute noch so, dass Autorität ganz anders wahrgenommen wird. Innerhalb der Familie, ja sogar in einer Gemeindefamilie. Ich habe einen Freund, der kommt aus Kenia und für ihn war irgendwann die Frage, ob er in die Mission gehen soll, also außerhalb von Kenia. Und so ist er jetzt seit einiger Zeit hier in Deutschland. Und der Hauptimpuls, warum er nach Deutschland gekommen ist, war neben dieser Einsicht, dass das für ihn der richtige Platz ist, dass der Pastor gesagt hat, du gehst nach Deutschland. So, und er ist einfach gegangen. Er hat nicht hinterfragt. Es war für ihn klar, wenn mein Vater mir etwas sagt oder mein geistlicher Vater mir etwas sagt, dann habe ich zu gehen. Das ist eine ähnliche Kultur, wie wir sie hier wiederfinden. Wahrscheinlich würdet ihr da mehr differenzieren, wenn ich jetzt jedem sagen würde von euch, ja, ich bin doch euer Pastor und ich sage jetzt, du sollst dorthin gehen. Ich habe den Eindruck, dass du mit deinen Gaben dort am besten dienen kannst. Dann würdest du groß abwägen, würdest vielleicht noch andere Stimmen einholen, würdest selbst im Gebet vor Gott das auch nochmal ganz anders prüfen. Und das ist ja auch gut. Aber das ist unsere Kultur. Und so war es hier die Kultur, dass es absolut abwegig war, dass Söhne sich gegen den Vater auflehnten und sagten, nein, dein Wort interessiert uns nicht. Und das ist auch etwas, was Eli dann hinterher auch nochmal angekreidet wird, dass Gott zu ihm sagt, Eli, du hättest da auch noch ganz viel energischer sein können, weil du als Vater hier eine ganz andere Rolle hattest. Ja, es ist auch unsere Frage, wie wir mit unseren Kindern und mit unseren Familienangehörigen umgehen. Aber wir müssen halt immer auch betrachten, in welcher Kultur wir leben. Dass man mal natürlich auch offen was anspricht. Aber genauso war das hier eben auch wieder eine besondere kulturelle Situation, die man hier vor Augen haben muss. Und über Samuel wird wiederum gesagt, dass er zu einem jungen Mann heranwuchs, der Gott und dem Menschen gefiel. Ja, diese Gegenüberstellung, doch sie hörten nicht auf ihren Vater, die beiden Söhne. Sie hörten weder auf Gott, sie hörten weder auf ihren Vater, sie waren einfach nur darauf fixiert, ihren Weg zu gehen. Und auf der anderen Seite eben, Samuel aber wuchs zu einem jungen Mann heran, der Gott und dem Menschen gefiel. Und ich finde diese Kreise spannend, die dort beschrieben werden. Eli kommt zu seinen Söhnen und sagt, hey, hier läuft das schief, die Gerüchteküche im Volk brodelt, überall wird es sichtbar, dass ihr definitiv nicht die Priester seid, wie Priester sein sollten. Wie Diener Gottes eigentlich sein sollten. Und das Volk merkte das. Und genauso merkte das Volk eben auch, dass Samuel da irgendwie anders geartet war, dass er sich anders auf Gott ausrichtete. Und dass er einfach von einem tiefen Wunsch angetrieben war, Gott zu dienen. Das war der Herzenswunsch von Samuel, auf den er sich ausrichtete. Und ich wünsche mir, dass wir für uns heute auch wieder eine neue Entscheidung fällen, ob wir unserem Gott wirklich dienen und nachfolgen wollen. Dass wir uns wieder neu selbst auf den Prüfstand stellen und fragen, Gott, was ist dir wirklich in meinem Leben wichtig? Zeig mir das. Ich möchte das erkennen. Und vor allem, ich will dich erkennen. Denn lass uns das nicht vergessen. Samuel, genauso wie die beiden Söhne, waren immer noch an dem Punkt, dass sie Gott nicht wirklich kannten. Sie waren bisher immer noch nur darauf ausgerichtet, das Leben zu führen, wie es in den Augen Gottes eigentlich geführt werden sollte. Wir sind heute Morgen hier, um diese Frage für uns auch zu klären, kenne ich Gott wirklich? Habe ich Gott wirklich als diesen liebenden himmlischen Vater erkannt, der sogar bereit war, seinen Sohn hier auf diese Erde zu schicken, dass er für unsere Schuld, für meine ganz persönliche Schuld gestorben ist? Kenne ich diesen Gott wirklich? Kenne ich diesen Gott? Denn aus diesem Grund feiern wir gleich noch das Abendmahl. Und interessant ist, wie Gott dann letztlich auch über das Leben der Söhne und Samuel eben spricht. Das ist mal der letzte Abschnitt. Zum Zeichen wird dir das sein, was über deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, kommt, so sagt Gott zu Eli. Beide werden am gleichen Tag sterben. Und dann werde ich einen Priester berufen, der mir treu bleibt, der mir dient und tut, was mir gefällt. Ihm werde ich eine beständige Nachkommenschaft schenken und er wird immer bei meinem Gesalbten sein. Jeder, der dann von deiner Familie noch lebt, wird zu diesem Priester kommen und auf den Knien um etwas Geld und Brot betteln. Bitte lass mich doch beim Priesterdienst helfen, wird er sagen, damit ich wenigstens etwas zu essen habe. Empfange den Segen. Gott zu folgen auf dem Weg, den er uns leiten will, bedeutet, auf einer Segensstraße unterwegs zu sein. Zu erleben, wie Gott immer wieder neu bestätigt, wie Gott immer wieder Kraft schenkt, wie Gott immer wieder dich segnet. So wie es Samuel hier war, er hat Gott noch gar nicht so richtig kennengelernt. Aber das, was er jetzt schon merken durfte, durch diese Vorhersage, die Gott dem Eli gegeben hatte, ist, dass auf seinem Weg Segen liegen wird. Dass er der erste richtige Prophet sein wird. Denn genauso steht dort im dritten Kapitel, dass es schon lange her war und nur sehr selten vorkam, dass Gott wirklich persönlich zu den Menschen geredet hatte. Aber Samuel wurde wieder zu einer, ja, ich würde sagen, fast Galionsfigur dafür, dass Gott gesagt hat, ich möchte wieder zu den Menschen reden und ich möchte, dass das einfach wieder Realität wird. Ich möchte, dass die Menschen mich erkennen. Und ich bin überzeugt davon, dass auch Gott heute hier mitten unter uns ist und uns zuspricht, ich möchte, dass du mich wirklich kennenlernst, dass du mich noch besser kennenlernst. Mehr als das, was du bisher von mir erkannt hast. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt ja, miteinander beten. Lass uns miteinander aufstehen. Ich wünsche mir, dass wir uns dafür öffnen und uns danach ausstrecken, dass wir diesen Segen, den Gott über unser Leben aussprechen möchte und uns schenken möchte, ja, dass wir bereit sind, den auch zu empfangen, weil wir uns entschließen, auf seinem Weg unterwegs zu sein. So dass auch über uns gesagt wird, ja, wir wuchsen bei Gott auf und wachsen weiter bei Gott auf. Von daher lade ich euch ein, lasst uns miteinander aufstehen. Ich würde gerne noch für uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns entschließen dürfen, bei dir aufzuwachsen. Deinen Herzschlag immer mehr zu spüren und wahrzunehmen. Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinsprichst und mir zeigst, was dir wichtig ist. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns ins Leben hineinsprichst. Öffne unseren Blick für den Segen, den du für uns bereithältst, den du über unser Leben ausgießen willst. Und schenke uns Entschlossenheit, ein neues Jahr für dich zu finden und den Weg zu gehen, den du für uns bereithältst. Vater Gott, ich danke dir, dass du unser himmlischer, unser liebender Vater bist. Bitte segne uns. Amen.